Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
In den letzten Jahren hatte ich auch Spaß mit vielen Sachen, aber es war nicht so immer so ein Event-Ding. Und ich im Thunderbolts hat sich wieder mehr wie so ein Event, so ein Kino, ja, kleines Kino-Event auch angefühlt.
Sag mal, Lisa, waren... Ja. Wenn die Thunderbolts Karaoke singen gehen würden, wer würde da welchen Song singen und warum?
Tja, also warum auch noch? Oh boy. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe so ein paar Ideen gerade, aber die sind so, ich glaube, teilweise auch ein bisschen dark. Also ich muss mal gucken. Mhm. Also Yelena, also das ist ein bisschen traurig, aber sie könnte so If I Could Turn Back Time von Cher singen, weil sie da die Zeit zurückdrehen will, damit ihre Schwester noch gelebt hat. Sad. Mhm. Und sonst, ich meine, sie ist ja so ein Assassin, also könnte sie so Murder on the Dance Floor hören von Sophie Alice Baxter oder Bulletproof von LaRue, weil, heißen die LaRue oder LaRouge? Ich weiß es gar nicht, wie man die ausspricht. Die ist I'm Bulletproof, da, 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 da. Warum singe ich wieder im Podcast? Egal. Weil sie ja ein guter Assassin ist. Ja, ich weiß nicht, was sagst du zu Yelena? Was würde sie bei dir singen?
Yelena weiß ich gar nicht genau. Ich hatte halt die Frage deshalb im Kopf, weil ich sofort Bucky gesehen habe, der absolut keinen Bock hat, irgendwas zu machen und dann aber Hurt singt von Johnny Cash.
Oh, ich finde, zu Bucky passt irgendwas von Bon Jovi. Ich weiß
nicht. Oder Bon Jovi, oh ja. Ja.
Ja. Und sonst, ja, Red Guardian muss eigentlich halt Moskau von Genghis Khan singen. Oder Fame von Irene Cara, weil der die ganze Zeit famous Superhero sein will. Und ja, für Valentina habe ich auch einige, aber es gehört ja nicht zu den Taskmastern direkt. Dann gibt es noch US Agent, Born in the USA von Bruce Springsteen.
Ja.
Wobei oder das Party wobei in the die, USA von.
Wobei er die das nicht richtig verstehen würde, worum es in dem Song wirklich geht.
Na gut, okay. Dann
er würde denken, das ist ein patriotisches Lied und dann irgendwann.
Dann ist ja, stimmt. Oder halt Party in the USA von Miley Cyrus dann.
Oh ja. Ja. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen.
Hast du noch mehr Ideen? Ich weiß nicht. Ich habe. Ja.
Nö, ich glaube, das reicht auch schon.
Das reicht vielleicht schon, aber geile Frage eigentlich.
Okay, herzlich willkommen damit bei den Quadrataugen und einer neuen Folge. Dieses Mal nur mit Lisa und mir. Ich bin Laura Samide und ich vertrete heute Fabian Douglas, weil er im Urlaub ist.
Ja, die gute Nachricht ist, der Podcast findet statt. Die schlechte Nachricht ist, wir sind unbeaufsichtigt.
Ja, allerdings. Und wir wissen immer, was dann passiert. Wer es nicht weiß, der hat nicht den Bridgerton-Podcast gehört.
Oder den Tor 4 Podcast.
Den Tor 4 Podcast. Die 3 Stunden eben.
Ja, das stimmt.
Aber bevor wir anfangen, gehen wir erstmal ganz kurz in die Werbung. Wisst ihr, was bei euch so alles in den Schreibtischschubladen rumliegt? Es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen, denn rund 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Das ist gut für euren Geldbeutel und noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-Kunden findet ihr in den Shownotes. Okay, zurück aus der Werbung, rein in den Podcast.
Let's go.
Let's go. Wir reden über Thunderbolts. Genau, wir haben den Film vorgestern gesehen. Und was ist denn so dein allererster spoilerfreier Eindruck?
Tja, anscheinend bin ich sehr, sehr heißer gerade. Also mein erster spoilerfreier Eindruck ist auf jeden Fall deutlich besser, als ich erwartet habe. Also ich weiß gar nicht genau eigentlich, was ich erwartet habe. Aber so, ich muss ja sagen, ich habe bei den meisten Marvel-Sachen immer so ein bisschen ausgecheckt irgendwie in letzter Zeit. Also es ist ja einfach diese Diskussion, die es halt in der Filmbubble die ganze Zeit gibt oder dieses Phänomen, sage ich jetzt mal so, dass, ich meine, nach Endgame sind halt natürlich, gibt's noch ein paar coole Sachen, oder gab es auch ein paar coole Sachen jetzt keine Ahnung, wie WandaVision oder so. Aber ich irgendwie so, obwohl, warte, letztens hatten wir ja auch Agatha, da waren wir auch gehypt. Also vielleicht sind wir jetzt gerade wieder gehypt, weil jetzt nach Agatha, als ich Thunderbolts gesehen habe, war ich so, hä, irgendwie fand ich es voll gut so. Also ich hatte voll Spaß mit dem Film. Es war auch sehr ernst zwischendurch. Also ich hatte auch ein paar Szenen, wo ich dann so ein, zwei Tränchen fast verdrückt habe. Und aber es war irgendwie so, ich hatte auch vor allem das Gefühl, also es hat sich so oldschool Marvel-mäßig angefühlt, so ein bisschen für mich. Also auch so ein bisschen so Avengers Marvel. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, weil man sich mal wieder mehr wirklich auf die Charaktere und das Innenleben von den Charakteren auch fokussiert hat vielleicht. Und nicht nur so auf dieses, oh, was ist das nächste große Ding so. Ich meine, deswegen war ja auch eigentlich Agatha so gut, meiner Meinung nach. Ja, und sonst, also auch guter Humor, aber auch nicht so, also es gab natürlich schon dieses klassische halt hin und her mit lustigen Punchlines und so, aber es war nicht so ganz so doll dieses eine Punchline, um eine Punchline zu machen irgendwie, also es passte auch voll gut rein. Und ja, Florence Pugh ist halt einfach geil immer in allem, was ich mit ihr sehe, glaube ich. Und da fand ich sie auch wieder richtig gut. Und ja, das waren so meine ersten Eindrücke. Wie ging's dir denn, Laura?
Also ich finde ja, dass Marvel sehr, sehr viel ausprobiert hat in den letzten Jahren. Und das war teilweise auch gut, weil man muss ja auch irgendwie mal Sachen ausprobieren. Und ich meine ganz ehrlich, Marvel hat am Anfang auch total viel ausgetestet. Und klar, wir hatten dann halt eben zu Endgame-Zeiten, hatten wir natürlich dann so den Peak Marvel.
Da lief ja, die geölte Maschine einfach so.
Genau, ja. Also da lief alles und es hat auch alles funktioniert. Und wir wussten irgendwie alle irgendwie, welche Charaktere und wir mögen und warum wir dann ins Kino gehen. Und das hat irgendwie alles in sich Sinn gemacht. Und danach sind wir ja so ein bisschen in alle Richtungen zerstoben.
Es wurden ja auch voll viele Leute so eingeführt irgendwie, also neue Charaktere, oder?
Mussten ja auch. Und es wurde natürlich auch sehr vielen Menschen Chancen gegeben, sich auch mal im Marvel-Universum auszutesten, auch hinter der Kamera. Und deshalb, also ich würde jetzt eigentlich die letzten paar Jahre gar nicht so als absolute verschwendete Zeit irgendwie ansehen, weil ich finde, das hat ein Franchise, darf auch sich nochmal irgendwie neu finden und sollte sich auch irgendwie nochmal neu finden. Und ich finde, also was du schon gemeint hast, da sind ja total die guten Nischen auch entstanden mit jetzt eben zum Beispiel WandaVision oder Agatha.
Oder Miss Marvel fand ich eigentlich auch gut, glaube ich.
Ja, es gibt total viele Serien, wo ich auch dachte, und ich muss auch sagen, also Black Panther 2 hatte auch seine Momente zum Beispiel. Und auch Thor.
Oh ja, ja schon. Eigentlich, was sage ich hier eigentlich? Ich glaube, es ist einfach nur, weil es nicht mehr so dieses epische Endgame, Infinity War. Ich glaube, der Vibe war einfach ein bisschen anders, weil man ja auch einige Charaktere dann halt.
Ich glaube, der Vibe ist anders. Ich glaube, der Vibe ist anders und das liegt vor allen Dingen auch an uns.
Loki, hä? Ja.
Loki, genau. Also ich glaube, es liegt auch an uns, die ja mit einer gewissen Erwartungshaltung und auch so ein bisschen, weil wir so ein bisschen spoiled waren, weil wir wussten ganz genau, worauf wir uns einlassen. Und dann wurde da entschieden, mal rauszugehen, irgendwie aus den eingetretenen Pfaden. Und dann war nicht jeder irgendwie sofort happy damit. Und ich glaube, da ist auch viel vielleicht ein bisschen zu ernst genommen worden am Ende des Tages.
Ja, ist ein bisschen wie mit dem Star-Wars-Fandom teilweise. Ich revidiere meine Aussage mit Marvel, was ich eben gesagt habe. Also ich revidiere sie nicht, aber ich formuliere sie nochmal um. Ich glaube, es ist wirklich einfach, in den letzten Jahren hatte ich auch Spaß mit vielen Sachen, aber es war nicht so immer so ein Event-Ding. Und ich im Thunderbolts hat sich wieder mehr wie so ein Event, so ein Kino, kleines Kino-Event auch angefühlt.
Du hattest ja jetzt muss ich mich kurz dran erinnern, du hattest Captain America, hattest du nicht geschaut jetzt? Nee.
Da war ich im Urlaub, als es in der Presseverführung lief. Und dann bin ich irgendwie danach nicht mehr ins Kino gegangen, weil ich beschlossen habe, irgendwie auf Disney Plus zu warten. Was natürlich auch wieder gegen meine Aussage gerade spricht, Sachen eine Chance zu geben. Ich hab's irgendwie einfach nicht geschafft. Also ich habe gelesen, dass es eher Floppity-Flop war, aber vielleicht war das auch nur in den
Reviews. Naja, wir haben damals im Podcast auch besprochen, dass halt die Sachen da auch sehr weit auseinanderklaffen. Also, dass man merkt, dass da individuelle Sequenzen mit sehr viel Liebe inszeniert worden sind. Und dann gab es wieder andere Momente, die halt sehr actionlastig waren und dadurch halt irgendwie auch, ja, also auch wieder irgendwie mehr gestreamlined wurden und irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Das war das Problem. Okay. Es fühlte sich nicht an wie ein Film aus einer Hand. Und ich finde das zum Beispiel ist bei Thunderbolts definitiv so. Also es fühlt sich für mich an wie ein Film aus einer Hand und nicht von mehreren Menschen gemacht. Und das finde ich erstmal total positiv irgendwie zu bemerken. Und ich glaube, also was ich mag und wo ich ja auch sage, das geht ja eigentlich schon wieder weg von dem, wo wir mit Endgame zum Beispiel waren. Also wir sind ja jetzt im Kosmos der Anti-Heldin. Ja. Also wir sind jetzt sehr viel...
In der Suicide Squad.
Ja, wir sind jetzt sehr viel düsterer auf eine gewisse Art und Weise, auch irgendwie, was so die Themen angehen, aber eben auch, was so die Ausblicke angehen. Und wir sind natürlich auch in einer Welt, die sich dadurch mehr Raum nehmen kann für, ja, also für so kleine, also was du gemeint hast, ne, Charaktermomente. Also ich finde, da ist eine ganz schöne Tiefe auch drin gewesen.
Der Anfang
teilweise.
Schon eigentlich, ne? Also am Anfang gibt's so ein Voice-Over von Yelena und so eine auch visuell coole Szene eigentlich.
Die im Trailer ist, also wir spoilern gerade noch nicht.
Achso, dann kann ich ja was darüber erzählen, ne?
Also der Voice-Over ist nicht im Trailer, aber so, die Szene ist im Trailer.
Nein, okay, nachher spoilere ich trotzdem irgendwas, ich lasse es lieber. Auf jeden Fall gibt's halt, setzt das gleich schon so den Ton für den Film irgendwie gleich am Anfang. Und ich war auch so, was passiert jetzt? Was ist dieses Voice-Over? Wohin geht dieser Film?
Wollen wir mal ganz kurz über den Regisseur reden? Jake Schreier. Also Jake Schreier kennen wir theoretisch, wenn wir ihn kennen, von solchen Sachen wie Beef. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Eine oder zwei Staffeln gibt es? Es kommt die zweite, ne?
Es kommt die zweite, genau. Mhm. Und er hat, glaube ich, die Hälfte von der ersten inszeniert. Jetzt muss ich lügen. Moment, ich gucke jetzt ganz schnell mal, wie das ist. Die erste hatte 10 Folgen und ich meine, er hatte ungefähr die Hälfte davon mindestens inszeniert. Und genau, und er ist aber ja eigentlich ein Regisseur, der aus der Musikwelt kommt. Also er hat wahnsinnig viele Musikvideos gemacht. Ich habe dir gerade das letzte vor dem Podcast nochmal rübergeschickt von Selena Gomez.
Ja, das habe ich angeguckt und dann war ich kurz traurig.
Das war ein trauriges Video.
Ja, es ist ein trauriges Video, aber auch visuell irgendwie interessant auf jeden Fall.
Ja, ist auch ein trauriger Song.
Wie ist der Song nochmal?
Gott, ich kann mir sowas nie merken.
Okay, warte, ich guck's kurz nach, weil jetzt reden wir über so ein Video und dann sind die Leute so, ist ja cool, dass ihr was davon erzählt.
Younger and Hotter Than Me heißt
okay.
Der Song.
Der ist doch so.
Genau, von Selena Gomez und Benny Blanco. Und das ist ja auch was ich ja immer total interessant finde, weil im Grunde Musikvideos erfordern ja, dass du sehr, sehr schnell visuell sehr prägnante Bilder findest, damit man sofort so eine Emotion erzeugen kann. Weil du hast halt immer nur so 3 Minuten Zeit. Mhm. Und das heißt, es muss halt wirklich sitzen. Und ich finde, das merkst du Thunderbolts an. Also die Bilder sitzen und die Emotionen sitzen auf jeden Fall. Und da wurde halt nicht zurückgehalten. Also da ist keine Angst da, auch mal ein bisschen tiefer zu gehen, weil du halt eben gebrochene Menschen da auch hast, ne? Also alle von diesen Charakteren in dem Film sind auf eine oder andere Art und Weise gebrochen worden. Ich weiß nicht, möchtest du dazu?
Zu gebrochenen Leuten?
Möchtest du was sagen?
Noch nicht. Ich wollte nur sagen, dass es aber ja so ein Ding ist. Also viele Regisseure oder Regisseurinnen haben ja vorher auch Musikvideos gemacht und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass es dann oft so eine Transition gibt. Also zum Beispiel David Fincher hat auch richtig viele Madonna-Musikvideos gemacht.
Ja.
Und dann hat er halt andere Sachen gemacht.
Ja. Ich glaube, das ist immer, also was ich immer sehe, ist, wenn Regisseurinnen, die vorher Musikvideos gemacht haben, wenn die in einen Spielfilm reingehen, dass die sehr, sehr kontrolliert sind. So, also die arbeiten immer mit sehr kontrollierten Settings und das kann ja durchaus auch positiv sein, ne? Also wir kennen ja die erste Regel des Filmemachens. Du musst alle Regeln kennen, um sie zu brechen.
So, ich dachte, du musst mindestens ein Musikvideo gemacht haben.
Bevor du musst mindestens, ja, und das ist die zweite Regel, 1b.
Ja, genau, hinzugefügt von dieser.
Genau, 2025.
Genau.
Okay, dann lass uns mal ganz kurz darauf schauen, wer da eigentlich irgendwie so bei den Thunderbolts rumschwirrt. Das ist einmal eben Yelena, haben wir ja schon erwähnt, Florence Pugh, ehemalige Black Widow und sucht im Moment gerade aktiv nach ihrem Platz in der Welt. Das ist auch so ein bisschen dann eben das, was den Film so ein bisschen in die Startposition bringt. Dann haben wir Bucky, Sebastian Stan, einer, der schon ganz, ganz lange dabei ist. Und ich freue mich immer noch darüber, dass Sebastian Stan uns erhalten bleibt, weil er halt einfach ein fantastischer Schauspieler ist. Also ich finde, er ist einfach viel, viel unterschätzt worden in den letzten Jahren. Und man sieht immer mehr, zu was der Mann eigentlich fähig ist. Interessant, ne, wenn man so drüber nachdenkt, dass der ehemalige Winter Soldier jetzt eventuell ein Mentor und ein Anführer sein könnte.
Ja, es ist auf jeden Fall Charakterentwicklung im Verlaufe des MCUs gewesen.
Ja, auf jetzt. Jeden Fall. Dann haben wir Papa, Red Guardian, der wird aber russischer Supersoldat mit Vaterkomplexen.
David Harbour ist einfach so unhinged als Red Guardian irgendwie. Ich vergesse auch immer, dass es David Harbour ist, wenn ich den angucke. Das ist irgendwie krass.
Ja, total. Also wirklich unhinged. Der hat richtig Spaß, das merkt man. Mhm. Genau, und dann haben wir noch Ghost. Ja. Hannah John Carmen.
Ist sie aus Ant-Man, ne?
Genau, ehemalige Antagonistin. Also auch interessant. Dann haben wir noch John Walker da, Wyatt Russell, gefallener Captain America mit ganz leichten Aggressionsproblemen. Leicht. Kennt man aus der Serie. Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt dieser Falcon und Winter Soldier? Nee, irgendwie so ähnlich. Ich habe es nie auf die... Ja, okay. Mhm. Ich habe es nie auf die Reihe gekriegt, wie diese Serie heißt. Fand ich auch eine interessante Serie übrigens in diesem ganzen Kosmos. Mit interessanten Motiven. Auch nicht...
Ich habe auch schon wieder vergessen, dass die existiert, ehrlich gesagt. Ja. Es gab echt so viele Sachen.
Es gab echt viel, ja, auf jeden Fall. Und dann ist da noch Bob.
Bob, ja. Die Thunderbolts und Bob.
Und jetzt Bob.
Bob müssen wir, glaube ich, später drüber reden, weil...
Müssen wir im Spoiler-Teil reden.
Genau, müssen wir im Spoiler-Teil drüber reden. Ja. Aber ja, auf jeden Fall interessante Truppe, so zusammengewürfelt.
Genau. Und so die Prämisse des Ganzen ist natürlich, wie man dann eben schon aus dem Trailer weiß, auf einmal müssen die zusammenarbeiten. Und was passiert dann? Punkt, Punkt, Punkt. Dann wollen wir mal erstmal über die schauspielerischen Leistungen sprechen, weil wir ja schon so ein bisschen das angerissen haben. Ist dir da was Besonderes aufgefallen?
Ja, Florence Pugh. Wie gesagt, die fand ich wirklich krass, aber ich fand auch den Bob-Schauspieler ganz gut. Ich habe jetzt leider seinen Namen wieder vergessen.
Lewis Pullman.
Woher kennt man ihn nochmal? Okay, Top Gun. Aber daher kenne ich ihn, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das war eine Nebenrolle. Also du könntest ihn theoretisch kennen aus Eine Frage der Chemie. Das ist so eine Apple TV.
Diese Brie Larson-Serie.
Genau.
Habe ich aber nicht geguckt. Vielleicht habe ich ihn gesehen in irgendeinem Promomaterial oder so.
Ich glaube, also da habe ich ihn schon mal gesehen gehabt, aber.
Vielleicht sieht er einfach aus wie irgendwer, den ich irgendwo anders gesehen habe.
Maybe.
Naja, auf jeden Fall, ja. Und ich weiß gar nicht, ob mir noch jemand... Also halt David Harbour ist mir halt auch positiv aufgefallen einfach. Ich frage mich auch immer, wie das ist für Leute aus Russland, wenn die so US-amerikanische Filme gucken, wo Leute so einen russischen Akzent machen irgendwie. Oder so, wie die so reden und wie akkurat das dann ist. Weil es gibt ja auch manchmal die Situation, dass halt in irgendwelchen Filmen Leute so Deutsch reden oder so, aber halt auch von US-AmerikanerInnen gespielt werden. Und dann ist es immer so ultra witzig, weil erstmal bin ich dann immer so leicht überrascht, dass auf einmal kurz Deutsch geredet wird. Und dann ist es halt immer so ein Deutsch, so ein halt, man hört es halt natürlich, dass es halt dann keine deutsche Person ist, wenn es eben von einer US-amerikanischen Person gespielt wurde. Und dann ist es immer so, und dann reißt einen das immer so leicht raus. Oder mich jedenfalls ein bisschen.
Ja,
ich weiß nicht, ich kann mich gerade immer nur an Sachen, so an kleine Szenen erinnern. Aber ich weiß halt nicht, wenn es ein ganzer Film ist, wie das dann so ist für MuttersprachlerInnen. Also ich meine, es ist ja trotzdem noch Englisch und ist ja nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt was auf Deutsch höre, aber halt die ganze Zeit so einen Akzent, der quasi aus deinem Land kommen soll, das über so einen ganzen Film zu hören, das würde mich interessieren, wie das so
ist. Habe ich mir aber auch in dem Zusammenhang teilweise mich gefragt, auch vor allen Dingen, weil da natürlich wahnsinnig viele Klischees auch bedient werden, was ja auch Spaß macht oft, ne, und Sinn macht irgendwie, weil man ja irgendwie das so auf die Spitze treiben will. Aber gleichzeitig ist es schon auch, ich auch gedacht so, okay, das ist schon das, was wir halt irgendwie seit, keine Ahnung, seit 60 Jahren die gleichen Klischees von Russland erzählt bekommen.
Ja, ich überlege gerade die Leute, die ich kannte, die aus Russland oder also aus dem russischsprachigen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich aus Russland gerade Leute im Kopf habe, die dann Deutsch gesprochen haben. Aber ich habe mal bei so einem Filmprojekt mitgemacht, das war aber mit Belarus, aber die haben auch quasi, es gibt dann ja belarussisches Russisch und Russisch. Und da gab es eine Person, die richtig gut Deutsch gesprochen hat und die hatte halt null diesen quasi Stereotype russischen Akzent. Aber ja, ich meine, man muss ja auch dann, wenn man halt einen Film hat, dann, also dann, in dem Fall wollte man ja dann auch die, wie du schon sagst, die Stereotypen dann bedienen irgendwie.
Ja, ich glaube, ich dachte auch mehr daran irgendwie so an dieses, okay, ich brauche erstmal Wodka.
Ah, so, ja gut, okay.
Es ist halt, ja, okay.
Ja, aber ich meine, irgendwie, das ist dann halt auch so übertrieben gewesen, dass es halt mal quasi das wie so ein Brett ins Gesicht bekommen hat, sodass jetzt dieser Stereotyp irgendwie und dass er das dann ja auch noch als Waffe verwendet dann irgendwie. Nee, das waren also schauspielerisch, also jetzt so, ja, Sebastian Stan, ja, der ist schon gut. Ich weiß nicht, irgendwie ist er immer nicht so, also in den, also wir haben ja auch über Pam und Tommy mal gesprochen. Diesen Donald Trump-Film habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also er ist nicht so mein Lieblingsschauspieler. Also ich sag nicht, dass er schlecht ist, aber ich bin irgendwie nicht so. Wie werde ich nicht so hundertprozentig warm mit ihm? Aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, es ist einfach so, also manchmal habe ich das einfach so, dass ich, es hat eigentlich auch keine richtige Basis in dem Fall, glaube ich. Ich weiß mal nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Und, ja, die Schauspielerin von, ja, Ghost fand ich so, ja, okay. Captain, also quasi hier.
Dwight Russell. John, ja.
War eigentlich auch witzig. Also eigentlich waren die alle so cool bis mittel sozusagen. Wen ich ja immer gut finde, ist die Valentina-Schauspielerin.
Ja.
Ist das Julia?
Louis Dreyfus.
Und die finde ich so witzig. Die erinnert mich auch an irgendwen, glaube ich. Ich finde die ultra lustig. Eigentlich genau, sie erinnert mich an Tina Fey.
Ja, sie erinnert mich auch total an Tina Fey. Ich finde auch, dass sie ein ähnliches Timing
ähnliche, so, ja, doch stimmt, komödiantisches Timing und Mimik auch so ein bisschen ähnlich.
Ja, total. Fand ich auch.
Ultra lustig.
Ist es denn so, dass der Film sich visuell unterscheidet von anderen Marvel-Filmen, findest du?
Ja, also naja, ich finde auf jeden Fall, visuell unterscheidet er sich von den vielen Sachen oder vielen Filmen aus den letzten, also Phase 5 und Phase 4, weil da, ich finde, da wurde nochmal dieses, also bei vielen Filmen dieses Gummibärchen-Ding so ein bisschen hochgezogen. Also wenn ich jetzt an sowas wie Quantumania denke zum Beispiel, was natürlich auch in einer komplett anderen Welt spielt, das ist vielleicht nicht ganz so gut vergleichbar. Aber da hat man sich ja sehr auf diese bunten CGI-Sachen verlassen irgendwie, weil jetzt The Marvels, es war ja auch viel so, viel Space, viel unterschiedliche Welten und so, da muss man natürlich auch mehr machen. Und Thunderbolts ist sehr, hat sich auch visuell so ein bisschen geerdeter angefühlt. Ich meinte ja eben schon, dass das es mich auch so ein bisschen an frühere Marvel-Zeiten erinnert hat. Und ich finde auch vom Look, ich finde, der ist sehr, also da geht's uns, also nicht monochrome, aber halt, der hat halt nicht so satte, bunte Farben. Der ist sehr, also der passt sich auch so ein bisschen an das Thema des Films an, was ja auch düster, eher düster ist. Ja. Sehr viel gräuliche, weiß nicht, ein bisschen entsättigte.
Ich finde, das hat sich ein bisschen, für mich hat es sich halt visuell, also jetzt abgehoben ist zu viel, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein stringentes visuelles Konzept, finde ich. Anders jetzt eben halt, wie beispielsweise beim Captain America-Film, das hat man schon gemerkt, dass man sich da Gedanken darüber gemacht hat, okay, wie kann ich denn, also welche Settings brauche ich denn auch? Wie sollte das Set-Design aussehen, um das nochmal wiederzuspiegeln? Auf welcher Seite dieses neuen Universums befinden wir uns jetzt? Also düster, sehr viel sehr viel Nachtsehnen auch, beziehungsweise unter Tage irgendwie Szenen. Und das ist, finde ich, das tut dem Film wirklich ganz gut, weil das ja dem einfach nochmal so eine andere Identität auch verpasst. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, wo, und was man natürlich hätte machen können, also das Joss Whedon Avengers Ding war ja immer, ne, du hast halt Kampfszenen und dann wird immer noch so ein One-Liner getroppt, was wir auch aus Buffy kennen, dass dann irgendwie nochmal so ein markanter Satz kommt irgendwie beim Kampf, mitten im Kampf.
So, dass sich die Person auch so umdreht nochmal und dann so bla 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 und dann umdreht und weiterkämpft.
Genau. Und das war ja eine ganze Zeit lang auch so ein bisschen en vogue. Das ist auch, weil wir jetzt gerade über Andor und Rogue One gesprochen haben, bei Rogue One wird es auch wahnsinnig oft gemacht, dass dann nochmal so ein One-Liner kommt, wo man auch immer so dachte, irgendwie krass, also wenn du es jetzt dir anguckst, irgendwie passt es gar nicht. Und ich finde, es ist so ein Stück weit, und ich meine, das halt immer irgendwie jetzt nochmal so unter der Prämisse, dass wir im Marvel-Universum sind, ist es ein Stück weit authentischer, weil eben sich das nicht nochmal rausgenommen wird, da eben so ein One-Liner zu droppen, sondern die Leute sind halt eher tatsächlich in der Szene drin und agieren, reagieren und es fühlt sich ein bisschen weniger geschrieben an. Wobei, wie gesagt, unter der Prämisse ist es immer noch Marvel. Also natürlich ist es
ja. Ja, also ich finde zum Beispiel, Jelena hat schon viele One-Liner auch irgendwie.
Hat sie schon auch. Die sind aber ganz oft nicht in, die sitzen anders. Die sitzen in anderen Stellen. Weißt du? Also die sitzen nicht da, wo bei Avengers die gesessen hätten.
Okay, ich weiß nicht genau, was ist, also was, ja, ist das so?
Also ist zumindest meine Empfindung gewesen. Okay. Also sie hat definitiv die One-Liner. Ich finde auch, ich meine auch Alexi hat One-Liner, ja, die tatsächlich irgendwie noch so nachgehalten haben, irgendwie, was er für Sachen sagt. Aber es, ja, es ist halt so ein bisschen, ich finde, es ist integrierter, mehr integriert in die Handlung. Es ist nicht so ein Stopp, jetzt sage ich meinen Satz. Ah, ja, weiter okay. geht's. Und das ist was, ja, okay, was gerade bei Avengers Endgame, also noch nicht mal Endgame, aber so die ersten zwei Avengers-Filme waren sehr, sehr darauf irgendwie geschrieben. Was halt ein klassisches Joss Whedon-Ding ist. Wollen wir ganz kurz auch mal über den Soundtrack sprechen?
Ja, ich muss sagen, irgendwie ist mir der bis auf den, also der ist mir gar nicht so doll in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn jetzt danach nicht wieder gehört. Ich glaube, er war nicht schlecht, aber ich habe es jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr im Ohr. Ich weiß nur, dass am Ende halt, also dass so songtechnisch irgendwie die Auswahl ganz cool war, dann auch am Ende und so. Mhm. Aber jetzt so den Score habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Obwohl, naja, ich weiß noch, als ich einmal gedacht habe, dass es auch so, also klar, am Ende, dann, also ohne viel zu verraten, es ist schon viel, weiß ich nicht, wurde es ganz kurz ein bisschen an den Avengers-Theme angelehnt, so minimal in so einigen Beats. Aber auch so, während der Geschichte hat es manchmal so ein bisschen, hatte so kurz so einen Hauch von Avengers auch, aber auch nicht so doll. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was sonst noch hervorgestochen ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir da mehr aufgefallen.
Also mir ist es schon so ein bisschen aufgefallen, ich weiß gar nicht, im Trailer vielleicht. Und das gab mir teilweise so ein bisschen Deadpool-Vibes, dass Songs und auch gerade Lyrics von Songs auch wieder eingesetzt werden als nächste Ebene.
Oh doch, ich weiß, was du meinst, weil, das war Black Widow, ne? Okay, nee, dann weiß ich doch nicht, was du meinst. Weil bei Black Widow ist das nämlich auch total so. Mhm. Da singen die doch irgendwie American Pie. Mhm. Und dann singen sie die ganze Zeit zusammen. Also es gibt zweimal die Szene, glaube ich, ja, dreimal, wo Yelena und hier Red Guardian dann This is the day that I die auch so aussprechen. Und dann ist das ja auch immer schon so ein Foreshadowing. Ja. Dann, aber wir haben die jetzt auch in Thunderbolts gemacht.
Teilweise, und ich glaube, das Prägnanteste ist dann halt tatsächlich ein Song-Einsatz von Nothing's Gonna Stop Us Now.
Oh ja, stimmt.
Was ja
auch so ein Banger-Song ist, aber auch gut gepasst hat.
Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, lass uns in den Spoiler-Teil gehen, damit wir konkreter sprechen können. Das heißt, Achtung, 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 alle, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt erst ins Kino gehen und dann weiterhören.
Ja.
Ihr seid gewarnt worden.
Okay.
Okay, jetzt dann lass uns mal... Gespoilert. Jetzt lass alles spoilern. Dann lass uns mal reingehen irgendwie. Wir haben ja über Valentina bisher jetzt noch nicht so konkret gesprochen, aber ich finde es ganz interessant, dass der Ansatz des Filmes tatsächlich ist, dass alle von diesen Anti-Helden aussteigen wollen. Also, dass sie alle eigentlich sagen, okay, wir haben keine Lust mehr und eigentlich brauchen wir einen Exit-Plan auf die eine oder andere Art und Weise. Und dass das der Aufhänger dafür ist, sie halt einmal ins Recycling zu schicken.
Haben die alle, ich weiß noch, dass Ghost irgendwie auch gesagt hat, also irgendwas von wegen, sie hat Valentina noch eine Mission versprochen und dann
dann quasi. Ich glaube, bei John Walker kam es auch so ein bisschen durch.
Ja. Aber ja, also ich meine, es ist aber auch schon, sag mal, Valentina, ich kann mich an Valentina erinnern im Black Panther, glaube ich. Mhm. Weil sie, oder war das Black Panther? Sie ist auch die Ex-Frau von Martin Freeman.
Genau, ja.
Wo war sie noch? Aber also sie ist ja so ein bisschen wie, sie ist ja ein bisschen wie Evil Nick eigentlich.
Also ich glaube, das erste Mal ist sie in Falcon Winter Soldier aufgetaucht. Okay. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, da kann ich mich das erste Mal daran erinnern, dass sie da war. Und genau, Black Widow wurde sie, theoretisch ist sie da auch schon aufgetaucht. Und genau, dann echt? Black Panther.
Ich habe Black Widow gerade noch mal geschaut.
Nee, ich glaube, das
war... Und ich habe sie nicht gesehen oder nicht in Erinnerung.
Ist es nicht... Nee, das war aber in der Post-Credit-Szene, oder?
Kann das vielleicht sein? Naja, egal. Okay, weiß ich gerade nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Kann gut sein. Aber Valentina, also ich finde, es ist schon ein krasser Move irgendwie, einfach mal alle Leute da zusammenzustecken und quasi mit verbrennen zu wollen. Also es ist halt so krass. Ich finde ihren Charakter halt so krass, weil ich sie einerseits mega lustig finde, weil sie halt so übertrieben ist und irgendwie, ich weiß nicht, sie spielt es auch so übertrieben, also die Schauspielerin. Und ja. Ich finde, also sie ist halt einerseits, sie ist irgendwie so, eigentlich finde ich sie witzig, aber sie ist eigentlich richtig böse. Sie ist richtig übel eigentlich. Mhm. Sie ist richtig skrupellos. Und sie macht einfach alles, um so ihre Macht zu erhalten.
Ja.
Und ich finde, das ist krass, weil das so zusammenkommt mit diesem, dass ihre Art eigentlich ganz witzig ist.
Ich glaube, die Szene in Black Widow war doch, dass also Yelena sie dann trifft.
Weißt du? Stimmt. Am Ende bei dem Grab, als, ne?
Ja, genau, bei dem Grab.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, okay, ja. Ich hab's vergessen. Und jetzt weiß ich wieder. Das,
genau. Ich find's halt so interessant, weil sie ist ja theoretisch auf eine gewisse Art und Weise ist sie die nächste Nick Fury.
Aber in Evil und chaotisch.
In Evil und chaotisch. Absolut. Also ich mag's irgendwie. Also ich mag, dass das so ein, dass es nochmal so ein, ja, so was Unerwartetes irgendwie reinbringt und dass man nicht so ganz darauf vertrauen kann, dass sie immer das Beste für alle im Sinn hat, sondern nur das Beste für sich selbst.
Ich finde es halt, genau, weil eigentlich bei Nick Fury ist ja so, der rekrutiert dann ja Leute quasi für so einen größeren, für eine größere Sache irgendwie. Und Valentina, also ich meine, am Anfang, als sie halt alle verbrennen wollte, war das ja auch von so Beweismittel, Vernichtung. Und am Ende, da quasi bringt sie ja alle dann dazu, so hinter diesen, ja, ich weiß gar nicht, war ja so eine Absperrung irgendwie, dann quasi auf sie Zug zu gehen und dann stehen die auf einmal vor so einer Pressecrew und werden als die neuen Avengers vorgestellt. Und also das ist halt schon, also sie ist ja auch dann einfach sehr taktisch. Aber ich frag mich halt, weil vor allem, wenn man das, da können wir vielleicht später noch drüber reden, wenn man jetzt drauf guckt, was halt auch noch für Filme rauskommen und so. Mhm. Und was für quasi Feinde jetzt auch kommen, gegen die alle Leute kämpfen müssen, finde ich es halt spannend, ob dann Valentina die Person wird, die dann alle Leute organisiert, wie Nick Fury das dann ist irgendwie. Mm. Weil da müsste sie ja, sie müsste ja dann über andere Leute nachdenken und nicht über sich selbst und ihr Money und ihren Status.
Ja, interessant, ne? Weil ich glaube auch, also ich meine, das siehst du ja jetzt in dem Film schon, ne? Dass ihr ultimatives Ziel ist ja, die neuen Avengers zu etablieren. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sie als CIA-Chefin ja irgendeine Art von Superheldentruppe braucht, weil das ja genau die Ausgangssituation ist, ne? Dass halt die Welt ohne die Avengers theoretisch in Gefahr ist. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel in Captain America verhandelt wird, ne? Dass es dann natürlich verschiedene Positionen zu gibt, okay, brauchen wir überhaupt die Superhelden? Ist es nicht per se schon eine Gefahr, wenn man diese unkontrollierbaren Leute irgendwie bei sich im Team hat? Oder ist es gut, das zu haben, weil andere, sowohl auf der Erde werden andere es auch haben, als auch Aliens haben auch ihre Superhelden. Ja. So.
Ich finde es auch sehr meta, weil Marvel sucht ja quasi auch nach den neuen Avengers oder was nach den Avengers kommt irgendwie. Und die so, hier sind diese Leute, hier sind diese anderen Leute, hier sind noch mehr Leute. Und Valentina ist Marvel.
Ja, Valentina ist Marvel. Ja, ist ja vielleicht echt so. Ich finde, aber ich finde das eigentlich ganz gut, sie damit zu vergleichen. Weil Marvel irgendwie ja auch nicht immer gut ist.
Dam, dam, dam. Was? Nee, also ich finde, sie ist irgendwie ein cooler Charakter auf jeden Fall. Sie ist wirklich so ein bisschen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber ob sie dann noch mehr so behind the scenes ist und weiterhin alles steuert, weil jetzt in der letzten Szene meinte ja dann auch Yelena zu ihr von wegen, du wirst jetzt von uns kontrolliert, also weil von wegen so, wir haben jetzt einen bei dir gut. Nee, warte, du hast einen bei uns gut. Nein, umgekehrt. Nein, wir, also, warte.
Sie haben mal einen gut.
Sie muss ihnen einen Gefallen tun. Ja. Für länger. Das wollte ich sagen. Und mal gucken, wie sich das dann entwickelt mit den Thunderbolts und Valentina.
Okay, dann die anderen Charaktere. Also ich meine, wir haben es ja schon grundsätzlich irgendwie angerissen, ne? Also wie konfliktreich das irgendwie für alle ist, dass halt alle eben auf eine gewisse Art und Weise gebrochen sind. Hältst du die denn tatsächlich für die neuen Avengers? Also können die Avengers sein? Haben die das in sich?
Also, ich finde schon irgendwie. Also jedenfalls, wenn man von dem Film ausgeht, wenn man halt jetzt von den anderen Filmen weiß, was irgendwie, oder man gut, also wenn man zum Beispiel weiß, was Yelena und Bucky und so alles gemacht haben, dann ist es natürlich nicht so unbedingt was man jetzt als Held machen würde. Wobei natürlich auch mal wieder sagen muss, dass die Avengers, muss mal kurz räuspern hier, man muss ja auch sagen, dass die Avengers jetzt auch voll viele Leute umgebracht haben wahrscheinlich, um so größeres Übel zu verhindern. Mhm. Ich finde irgendwie, da war das in Thunderbolts, dass die Charaktere jetzt nicht so lange so böse waren oder sich so lange uneinig waren. Also es hat sich, ich meine, es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie schlecht war. Ich finde, es hat sich ganz organisch über den Film so entwickelt. Mhm. Aber die haben jetzt, vor allem im letzten Drittel dann, haben die halt schon einen echt coolen Superhelden-Truppen-Eindruck gemacht. Ja. Also die haben ja auch voll gut zusammengearbeitet dann. Und selbst als sie am Anfang noch, als es so ein bisschen dieses Hin und Her gab und alle sich so ein bisschen in den Haaren lagen, war das halt eher so, ja klar, die mögen sich jetzt nicht und vertrauen sich nicht und so, aber es hatte irgendwie trotzdem so ein bisschen familiäre Ebene gleich. Und das erinnert mich ja auch, ich meine, bei den Avengers gibt's ja auch immer so ein bisschen so Bickering, also so, dass die halt, dass da auch immer so Sachen hin und her geworfen werden, obwohl das jetzt natürlich die Heldenseite ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall ein cooles Superhelden-Team werden können, aber das Image, ich glaube, die sind einfach zu, also ich glaube, die Avengers haben so ein saubereres Image nach draußen. Ich glaube, die verhalten sich auch vor den Kameras ein bisschen anders oder vor der Presse oder vor der Öffentlichkeit ein bisschen anders. Und die Thunderbolts sind halt so ein bisschen so, ja, fuck it, wir sind einfach so, wie wir sind und wir sind jetzt eben halt auch sarkastisch und keine Ahnung was. Und man, deswegen weiß ich nicht, ob sie dieses, also die Avengers sind ja auch, oder in der, diese Primetime-Avengers, die ist ja zwischendurch auch immer mal, dass dann die Bevölkerung auch so ist, oh, wo sind die Avengers und so, warum, bla. Mhm. Aber sind die ja so ein bisschen so diese überhöhten Helden, die jetzt irgendwie alle retten und nichts falsch machen können. Und weiß ich nicht, also ich glaube, es ist wirklich eher so New Avengers. Und im letzten, also in der Post-Credit-Scene wird ja auch, da reden die ja auch darüber, dass sie jetzt halt nach einem Jahr auch immer noch nicht so wirklich anerkannt wurden von allen. Und es gab ja auch diese Zeitungsartikel dann, wo dann drin stand so, hä, was zur Hölle ist das? Also, warum sind das jetzt, sollen das die neuen Avengers sein? Und keine Ahnung. Mhm. Also es gibt halt schon Medieninteresse, aber es ist halt so ein bisschen so, wer sind diese Leute? Und wir wollen die alten Avengers vielleicht lieber zurück, oder?
Aber findest du nicht, also das ist das, worüber ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, weil ich finde, das war ja, das liegt ja schon auch in den alten Avengers irgendwie immer so drin. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Civil War zurückdenkt, dieses Verantwortung übernehmen, wenn Leute sterben, wenn es halt zivile Opfer gibt. Und das war ja immer auch ein Thema, was die Avengers beschäftigt hat und wo es eben verschiedene Positionen dazu gab. Und auch eine Natascha Romanoff ist ja jetzt kein Kind von Unschuld, so, ja. Sondern auch sie ist halt eine Black Widow. Red Room
Assassin.
Genau. Oder auch, wenn du jetzt irgendwie an Hawkeye denkst und irgendwie seine ganze Entwicklung, dann ist es ja auch nicht immer irgendwie so total straightforward gewesen irgendwie, dass er immer auf der Seite des Guten in Anführungsstrichen stand. Und ich finde, bei Marvel ist das so ein durchgängiges Thema, dieses einerseits, was bedeutet das, ein Superheld zu sein und was macht es mit dir? Es macht dich einsam, es isoliert dich. Und das war bei allen immer irgendwo ein Thema und alle haben unterschiedliche Ansätze dazu gefunden. Und das andere ist, okay, wie gut kannst du überhaupt sein und was bedeutet eigentlich gut sein, was bedeutet eigentlich böse sein? Und deshalb finde ich das jetzt gerade auch so interessant und ich finde, wir gehen da gerade schon auch in eine Phase, wo ich Bock drauf habe, das weiter irgendwie zu exploren irgendwie mit Marvel. Ist es wirklich, ist diese Truppe rund um Yelena und Bucky mit dieser ganzen Vorgeschichte, mit ehemaligen Antagonistinnen jetzt in dieser Truppe. Ist das wirklich eine Truppe, wo man sagen kann, okay, können wir das Image jetzt so drehen? Und deshalb, also ich fand so.
Naja, aber ich meine, Tony Stark hat Waffen verkauft.
Ja.
So, ne? Also.
Ja, ja, total.
Deswegen, und jetzt, und dann lieben ihn alle am Ende.
Aber er hat Waffen verkauft und ist jemand gewesen, der aber trotzdem total die PR-Maschinen die ganze Zeit am Laufen hatte und und jetzt eine Ghost zum Beispiel ist ja nun mal wirklich eine Antagonistin gewesen, gegen die gekämpft worden ist, so, also ja, und stimmt. das finde ich schon irgendwie spannend, weil das halt eben alles nicht so, es ist nicht so einfach und es war es aber noch nie bei Marvel, dass es halt irgendwie einfach ist und ich glaube, das ist auch was ich in dem Film halt irgendwie mochte, weil jeder einzelne von denen ja auch genau diese Verhandlung irgendwie nochmal mit sich selbst führt. Falls ihr übrigens Lärm hört, das ist die Baustelle nebenan.
Ja, bei Laura wird gefühlt gerade die ganze Straße abgerissen. Haben die gerade angefangen, irgendwas irgendwas zu baggern oder was war das gerade?
Die haben gerade, es hörte sich so an, wie dass sie was aufgegriffen haben und in den Container draußen geworfen haben. Also ja, gutes, der Bagger.
Ein gutes Timing, auf jeden Fall. Das ist Avengers Kampfgeräusche im Hintergrund jetzt.
Ja, das sind die Avengers, die bei mir hier nebenan was bauen.
Tja, nee. Aber ja, das dazu passt ja eins zum Beispiel auch ganz gut, also jetzt, dass Bucky halt in dem Film ist, weil Bucky kennt ja auch so beide Seiten sozusagen. Ja. Also die Evil, die böse Seite, wo er halt nicht so geile Sachen gemacht hat und am Ende dann halt auch, wo er sich dann halt fürs Gute eingesetzt hat. Mhm. Und hat sich auch für die gute Seite entschieden. Und die Thunderbolts haben sich ja auch jetzt erstmal in den Events in einem Film fürs Gute entschieden. Ich finde auch irgendwie, dass wenn man jetzt Bob anguckt oder halt wie die mit Bob umgehen, zeigt das irgendwie auch voll davon, dass die eigentlich voll charakterstark sind, weil am Ende nehmen sie Bob ja auch trotzdem mit, obwohl Bob jetzt quasi eigentlich, also er hat schon Fähigkeiten, auch extrem krasse Fähigkeiten, aber er kann sie halt oder sollte sie nicht nutzen, weil wir haben ja im Film gesehen, was dann passiert, wenn Bob seine Fähigkeiten nutzt. Und sie nehmen ihn einfach am Ende mit und dann machen die halt ihre Gespräche und er liest halt irgendwo in der Ecke, aber er darf halt trotzdem irgendwie dabei sein und so. Und ich meine, wenn die jetzt halt so richtige Assis gewesen wären, irgendwie so richtige Anti-Helden, dann hätten die ja auch gedacht so, scheiß auf Bob so wahrscheinlich.
Dann lass uns doch mal über Bob sprechen. Wir haben nämlich Bob bisher vermieden, weil das natürlich ein Spoiler ist. Aber Bob stellt sich heraus als Sentry.
Und Bob ist auch der Ursprung von ziemlich geilen Konversationen und Diskussionen irgendwie. Es gibt auch diese eine, wo Bucky alle festhält und dann alle über Bob reden und Bucky erzählen wollen. Bob ist voll die krasse Gefahr. Und er nur so, was zur Hölle, wer ist Bob?
Wer ist Bob?
Telefoniert er mit, mit Mel.
Ja.
Und sie ist so, oh mein Gott, Bob. Und er so, Bob. Und alle anderen so, Bob. Und er so, Bob. Und alle wieder so, ja, Bob. Das fand ich eine der, ich finde es auch so witzig, dass er einfach Bob heißt. Das ist einfach der perfekte Name.
Es ist der perfekte Name. Es ist tatsächlich der perfekte Name. Ich lieb's auch, dass es dann am Ende irgendwie so die neuen Avengers und Bob werden zurückkehren.
Ja, ja, finde genau. Ich gut.
Ja, also Bob Sentry. Ein Experiment, wie so viele, und macht eine interessante Diskussion auf, über die wir jetzt sprechen müssen. Was passiert nämlich, wenn nicht Steve Rogers das Superhelden-Serum bekommt, sondern jemand, der eine Drogenvergangenheit hat und psychische Probleme hat? Was passiert dann? Dann passiert Bob.
Dann passiert Bob. Ich fand's eigentlich auch irgendwie interessant, weil ich glaube, also dieses wirklich dieses Thema von, dass es auch quasi auf die Persönlichkeit von der Person ankommt, die dann Superheldenfähigkeiten kriegt und was dann mit der Person auch passiert. Und bei Bob war es jetzt ja so, dass sich quasi die Kräfte aber eigentlich in einer bösen Iteration von Bob ja, also in The Void, dann so abgespalten haben irgendwie. Dass es halt einmal Bob gibt und dann gibt's einmal halt seine Krankheit. Also er hat ja Depressionen durch seine Vergangenheit und auch diese instabile
häusliche Gewalt.
Wo er halt herkommt. Und dann wurde ja wirklich, also gibt's einmal Bob und seine Depression und dann gibt's quasi Bob und The Void. Also The Void ist ja eigentlich die Personifizierung von Bobs Depression.
Ja.
Und ja, an sich finde ich es irgendwie eine coole Idee oder eine interessante Idee. Aber ich fand es auch so ein bisschen, also ich weiß irgendwie immer noch nicht, wie ich das Mental Health Thema finden soll in einem Marvel-Film, weil das ist halt mega das komplexe Thema. Und ich finde, die haben in dem Film auch so gute und richtige Elemente reingebracht. Aber irgendwie war es trotzdem irritierend, also das hat sich so ein bisschen falsch halt angefühlt, dass es in einem Marvel-Film ist. Also manchmal war es wie so eine Checkliste auch, die sie dann so abgearbeitet haben. Aber ich will jetzt auch nicht, also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt wie doll ich das im Film jetzt sozusagen ankreiden soll, weil also es gibt ja auch halt häufig Kritik an vor allem so großen Franchises, dass halt nichts Neues ausprobiert wird. Und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass Marvel jetzt vor allem in den letzten beiden Phasen halt echt viel ausprobiert hat. Und das ist jetzt auch einfach eine neue Sache. Ich weiß halt nicht, irgendwie fühlt sich's für mich seltsam an, so ein wichtiges Thema auf so einer Superheldenbasis zu verhandeln. Aber dann wiederum hatte ja eben Thunderbolts auch diesen realistischeren Touch wieder. So rein, also jetzt haben wir auch schon genau visuell gesprochen zum Beispiel. Und das Thema ist ja so ein sehr in der Realität gebundenes Thema auch. Und
lass uns doch mal drüber sprechen, was daran wirklich neu ist. Weil ich glaube, es ist halt auf eine gewisse Art und Weise, also sie gehen halt irgendwie mit einem Thema um, was ja auch mutig ist. So, ne? Es ist erstmal so ein mutiger Umgang, theoretisch, könnte aber auch zu weiterer Stigmatisierung führen. So, von Depressionen zum Beispiel.
Ja, weil es halt so ist, wenn du Depressionen hast, dann, also das hat ja dann auch dieses Zerstörerische, was dann gezeigt wird.
Genau.
Das ist auch eine seltsame Konnotation irgendwie.
Genau. Und, aber auch nochmal im Größeren. Ich finde nicht, dass es das erste Mal ist, dass Marvel das Thema aufgreift. Also denk mal an so WandaVision.
Ja, aber ich meine so als, also da geht's ja auch um Trauer dann, aber ich finde so als Superheld, sozusagen, also dass
aber das ist WandaVision auch. WandaVision ist eigentlich eine Serie über, also es geht um Trauer, es geht darum, damit umzugehen, was passiert, wenn du jeden Einzelnen in deinem Leben verlierst, welche Tools du damit hast, irgendwie damit umzugehen, und was macht es, wenn du halt Superheldenkräfte hast, inwieweit hast du dann auf einmal auch noch Kollateralschaden zu verantworten?
Ich finde, also thematisch ist es ähnlich, aber es ist halt anders in dem Sinne, dass halt der Superheld oder der Antagonist dann bei Thunderbolts ist ja wirklich die Personifizierung von der Krankheit und dass die Fähigkeiten, die daraus resultieren, sind ja darauf zurückzuführen, dass er halt...
Ja, klar, aber zum Beispiel bei WandaVision ist es ja trotzdem auch so, dass die komplette Welt basiert ja eben auch auf mentaler Gesundheit.
Also weil Wanda die erschaffen hat,
ja,
meinst du?
Ja, und also die hat sie erschaffen.
Welt, ist ähnlich zu dieser Parallelwelt von Bob, meinst du?
Ja, ich finde, da gibt es Ähnlichkeiten zu der Parallelwelt von, also auch zu der Welt von Bob, aber auch welche Implikationen das dann tatsächlich hat, weil da leiden ja andere Menschen darunter, dass du, und das ist ja genau das, was wir bei WandaVision auch irgendwie diskutiert haben, inwieweit kannst du denn eigentlich einen Helden solche, also ja, im Grunde, also bei WandaVision reden wir ja auch von Folter, weil Leute gefangen werden in einem Kontext, wo sie halt nicht raus können. Ne? Also sie werden zu Sachen gezwungen, die sie nicht kontrollieren können und werden dazu Marionetten. Und jetzt, deshalb finde ich, kann man das schon vergleichen, weil das ist auch wieder, also ich finde jetzt bei Bob wird's halt anders aufgegriffen, aber es ist erstmal eine vergleichbare Herangehensweise, was man sozusagen, also wie man eben eine antagonistische Kraft aufbaut in einem Film oder in einer Serie. Und jetzt im ja. Falle von Bob ist es die Depression, die personifiziert wird. Und ich finde es interessant, wie sie auf einer inhaltlichen Ebene damit umgehen, weil, also gerade diese Situation, wenn er sich dann irgendwie selbst bekämpft und dann irgendwie die anderen diejenigen sind, die verstehen, okay, physische Gewalt ist nicht das, was dich jetzt gerade in dem Moment weiterbringt, sondern was du eigentlich brauchst, ist Zusammenhalt und du brauchst uns jetzt, weil du bist nicht alleine. Und das ist ja genau das Thema, was Marvel-Helden und Heldinnen schon immer hatten. Die sind alleine, die sind isoliert. Das ist bei Wanda so gewesen, das ist bei Vision so gewesen, das ist auf eine gewisse Art und Weise wurde es bei Captain America auch verhandelt.
Bis sie dann sich alle zu den Avengers zusammengetan haben? Also meinst du dann vorher?
Aber selbst innerhalb der Avengers haben sie ja trotzdem immer noch, erleben sie auch eine Isolation, weil niemand sie so richtig greifen kann. Wanda hat ja auch innerhalb der Avengers total die, also ist ja auch am Rande von der Depression, gerade nachdem sie ihren Bruder dann verloren hat, weil sie halt alles verloren hat. Und es wurde jetzt das erste Mal durch eine Personifikation dargestellt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt anders ist.
Ja, ich meine, so rein storytechnisch ergibt es halt auch Sinn, weil das ja, also Sentry ist ja quasi der unbesiegbarste Held schlechthin. Ich weiß nicht, was hast du gestern noch gesagt? Die Kraft aus 12 Millionen Sonnen hat er irgendwie. Und ja. er lässt dann Leute halt, er sperrt halt Leute in diese Welten ein, quasi, wo sie mit so schlimmen Sachen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Und man hat ja gesehen, wie viel Power er hat und auch als er gegen die Thunderbolts gekämpft hat, dass sie halt null Chance haben. Mhm. Und ich glaube, so dieses, man kämpft gegen einen übermächtigen Gegner und schafft es aber irgendwann irgendwie doch, das ist ja schon des Häufigeren mal vorgekommen jetzt im Marvel-Universum. Und ich glaube, dass halt diese Lösung, also eigentlich ist der Sentry ja quasi, also er ist ja eigentlich unbesiegbar und viel zu stark für alle. Und deswegen fand ich, dass es eigentlich eine ganz gute Lösung war, dass man sozusagen diesen Kampf im Kampf hatte, also dass die halt alle in diese Welten reingehen mussten und sich mit sich selbst konfrontieren mussten und dass sozusagen in dieser Welt dann The Void besiegt worden ist, weil also sie mussten ja quasi ihren Gegner dann so auf emotionaler Ebene besiegen oder helfen und so rein logisch wäre das ja gar nicht von außen möglich gewesen sozusagen, weil sie ja einfach deutlich unterlegen waren. Ja. Und aber halt auf emotionaler Ebene, wie du ja auch schon meintest, mit dem, dass sie am Ende dann zu ihm gekommen sind und ihm auch gesagt haben, dass sie halt alles zusammenhalten und so, da ging das dann halt. Und so rein logisch, also so ist es schon, also ergibt schon Sinn für den Film auf jeden Fall. Mhm. Ja, gut, ich meine, stimmt, ja, Wanda, irgendwie hat sich trotzdem anders angefühlt als Wanda, ich weiß auch nicht. Aber eigentlich ist es gar nicht so anders. Vielleicht muss ich auch Wanda nochmal gucken und es dann vergleichen.
Mhm. Ja. Ich glaube, ich finde schon, dass es erstmal irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dich so rausholt.
Ich glaube, es war halt noch plakativer als bei Wanda.
Ja, ich glaube, es ist sehr plakativ, ne? Also gerade durch dieses Schattenwesen, was ja dann Void auch ist.
Und ich meine, Mental Health, das war ja auch das Thema dann wie, so also halt von Yelena. Also es war ja nicht nur er als Person, sondern es hat ja wirklich, also das Thema
des ja.
Films.
Und das ja. ist halt, und das ist halt natürlich die Frage, ne? Also ist eine Kommerzialisierung dieses Themas okay? Auf der anderen Seite ist es vielleicht sogar gut, weil es das auch zu einer Entstigmatisierung führen kann.
Ja, hat immer so beide Seiten irgendwie, ne?
Ja. Ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier darüber sprechen und dass wir das halt irgendwie nochmal auseinandernehmen, weil es hat halt auch was mit dem individuellen Zuschauer zu tun, wie darauf reagiert wird und was damit dann, was da rausgenommen wird, ne? Und ich glaube jetzt ist schwierig. Mein abschließendes Urteil, glaube ich, dazu wäre tatsächlich zu sagen, erstmal per se finde ich es so gut, dass es in einer Welt, wo es eben auch sinnhaft verankert ist, und das ist es für mich bei Marvel, finde ich es gut, dass es angesprochen wird und dass es Teil des Ganzen ist. Ich sehe natürlich eine Gefahr da drin, und sehe aber dann eben auch sozusagen die Verantwortung, dann auch nochmal bei den Rezipienten verantwortungsvoll mit dem Thema umzugehen.
Ja, ich frage mich auch, ich meine, es ist ja nochmal was anderes, das in Marvel-Film zu packen, als dass man das in irgendeinem Indie-Arthouse-Film irgendwie einbindet. Ja. Also das ist ja nochmal vielleicht eine ganz andere Zielgruppe auch, die dann damit erreicht wird und vielleicht auch nicht mitrechnet im Marvel-Film. Nee. Ja, ich bin gespannt, was dann so, also ich meine, jetzt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann ist der Film ja gerade erst draußen. Ich bin mal gespannt, was dann, ob dann danach noch es eine Diskussion geben wird. Also ich weiß halt nicht, wie sehr dann man darüber spricht. Ich meine, zum Beispiel bei Adolescent zum Beispiel fand ich es krass, dass es wirklich auch so eine Diskussion entfacht hat über das Thema. Ich weiß nicht, ob das jetzt so.
Ja.
Ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass es in der Größe reproduziert wird jetzt bei Thunderbolts, aber ja, warten wir mal ab, was nach diesem Podcast passiert.
Mhm.
Ich bin, ja, vielleicht muss ich den Film nochmal schauen und nochmal dann ein abschließendes Urteil bilden. Eigentlich finde ich es auch, ich meine, es ist ja auch cool, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo man das als Fokus für einen großen Film nehmen kann, das Thema überhaupt. Ist ja, also vor 30 ja. Jahren wäre das nicht möglich gewesen.
Nee. Und ich finde auch, also was sie dann tatsächlich in dem Film daraus machen und wie sie dann damit umgehen und wie sie diese Situation auflösen, ist ja sehr sweet. So.
Ja, ich finde es gut. Bob kann einfach dabei sein und einfach lesen und irgendwie ja. alle kümmern sich auch so ein bisschen um ihn. Er wurde einfach so adoptiert.
Ja, also es erinnert mich schon irgendwie dann natürlich auch ein bisschen an Hulk, wo es natürlich auch darum geht, okay, du hast halt eine Kraft in dir, die du nicht kontrollieren kannst.
Ja, stimmt.
Wie gehst du damit um? Findest du einen Weg, damit zu leben? Wie also findest Bob du einen Weg, damit auch, zu leben?
Wird Bob dann auch so halb Schatten, halb Bob? Weil ich meine, er kann ja nicht, also er kann ja nicht für, also ich, seine, wenn es ihm nicht gut geht mental, dann, also es ist ja nicht nur, wenn er quasi in einem Superheldenstatus ist, es geht ihm ja auch als
Mensch.
Quasi Mensch dann mal nicht gut. Und färbt er sich dann so schwarz dann, wie Hulk dann manchmal, wenn Hulk so halt nicht Hulk ist, aber so Professor Hulk ist.
Mhm, ja.
Mal gucken.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Tja, übrigens, falls ihr so ein Grummeln hört im Hintergrund, das ist mein Magen, weil irgendwie habe ich noch nicht so wirklich was gefrühstückt und irgendwie knurrt der manchmal mega laut. Und es ist so laut, dass ich denke, vielleicht wird es vom Mikrofon sogar aufgenommen. Das ist
so geil, wie wir einfach so ganz viele Geräusche bei uns im Podcast haben.
Also vielleicht ist es Lauras Baustelle, vielleicht ist es mein Magen, man weiß es nicht.
Ja, es ist halt einfach alles unhinged. Sobald Fabian weg ist, ist halt nichts mehr unter Kontrolle.
Ich finde aber halt, wir haben es echt gut unter Kontrolle so bis jetzt. Also es gab schon chaotischere Podcasts. Muss ich uns jetzt auch mal loben an dieser Stelle.
Ja, so. Ein bisschen Eigenlob.
Aber es ist noch nicht vorbei, es kann noch einiges passieren. Vielleicht haben wir uns auch zu früh gefreut. weiß ich nicht, sollen wir schon mal so einen Ausblick machen oder gibt es noch irgendwelche Themen, was du...
Nee, ich glaube, wir sind eigentlich durch die meisten Themen jetzt irgendwie so durch. Ich glaube, es wird Zeit für einen Ausblick.
Post-Credit-Scene.
Genau, in Sachen Post-Credit-Scene. Wir haben ja zum einen die Situation, dass es so ist, dass eben Captain America scheinbar auch die neuen Avengers gründet. Dann haben wir die Thunderbolts und dann haben wir auch noch Fantastic Four.
Ja.
Was machen wir denn jetzt mit denen?
Es kommen ja jetzt bald eben Secret Wars, Avengers Secret Wars und Avengers Doomsday raus in den nächsten Jahren. Und das ist ja quasi so jetzt das Bild ab dahin, weil ich glaube, dann in Doomsday kämpfen ja wirklich alle. Es wird ja wieder so ein Endgame-Ding irgendwie, wo dann alle Gruppen gegen Dr. Doom kämpfen. Und da wird das natürlich jetzt schon ein bisschen angeteasert. Und die Fantastic Four, da kommt jetzt auch im Juli, glaube ich, Ende Juli kommt der neue Film raus. Und das ist natürlich cool, dass schon mal darauf dann verwiesen wird. Ich bin gespannt, wie es alles zusammengefügt wird. Weil ich meine, natürlich dadurch, dass wir wissen ja, dass die neuen Avengers dann, also die nicht New Avengers, wie sie jetzt in Thunderbolts, das ist, also als was die Thunderbolts bezeichnet werden, sondern wirklich Captain America's Avengers, das wissen ja einfach, dass es dann da auch eine Gruppe gibt. Dann gibt es halt die Thunderbolts und die Fantastic Four. Und das wissen wir ja quasi, dass die Thunderbolts können ja gar nicht die Avengers bleiben, sozusagen.
Nee, die Thunderbolts sind halt die Thunderbolts.
Dann ist auch ein geiler, es ist nicht ein geilerer Name, aber auch ein geiler Name schon.
Ich find's,
auch wenn es von einem Fußballteam kommt.
Das ist auch lieb.
Ja, ist irgendwie cool. Also genau, Teaser auf die Fantastic Four. Ich meine, wussten wir natürlich jetzt auch schon, dass der Film rauskommt, aber es ist trotzdem eine coole Verbindung. Was mich aber verwirrt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt klären können, ich dachte immer, dass Fantastic Four der Film in einer alternativen Zeitlinie spielt. Und aber das ist vielleicht falsch dann, weil ich meine, jetzt Thunderbolts und die anderen Sachen spielen, also das muss ja alles dann in eigentlich...
Scheinbar ja nicht Zeitlinie. Jetzt.
Ja. Irgendwie war das mein Stand, ich weiß auch nicht. Aber ja, ich weiß gar nicht. Also Ausblick von Thunderbolts an sich jetzt erstmal, also dann sehen wir die wahrscheinlich halt in den Avengers-Filmen. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass sie in Fantastic Four dann auch vorkommen, wobei im Trailer ja gesagt wurde, dass sie ja gerade die einzigen sind, die quasi die Erde beschützen können vor halt dem Silver Surfer und Galactus. Vielleicht ist es aber dann auch so, dass sie dann, vielleicht kommen die Thunderbolts ja trotzdem, keine Ahnung. Also ich denke mal nicht, also ich habe wirklich Bock, mehr von den Thunderbolts zu sehen. Ich finde die halt cool. Ich glaube halt irgendwie nicht so richtig, dass, also jetzt erstmal so Spin-offs von denen. Ich meine, der Film ist ja schon ein einziges Spin-off eigentlich von Filmen und Serien. Ich weiß nicht, wie weit man noch in die Spin-off-Inception reingeht dann. Aber ja, das wird sie auf jeden Fall, werden wir die dann in den Avengers-Filmen wiedersehen. Und in Fantastic Four, sorry?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Fantastic Four tendenziell auch eher gegen Ende eine Rolle spielen.
Ja, wobei ich mich auch frage, ob...
Oder also vielleicht auch Post-Credit dann halt, meine ich damit.
Ja, vielleicht oder vielleicht mit Credit Scene. Ja. Und dann bei Post-Credit, also irgendwann muss ja Dr. Doom eigentlich angeteasert werden in Fantastic Four. Ja. Ich weiß nicht, ob er dann schon... Ich glaube nicht, dass er schon im Film ist. Ich glaube, der ist auch eher in der Post-Credit Scene, weil Dr. Doom und... Mr. Fantastic. Ich muss ja nicht mal Mr. als Stand-in-Wort benutzen, das ist einfach sein Name. Die sind ja irgendwie, die haben ja auch so eine Vergangenheit. Ich glaube, die sind dann auch irgendwann verfeindet. Und dann, wenn es halt einen Fantastic Four-Film gibt, dann eigentlich ist das ja das Sprungbrett für Dr. Doom. Also ja, es ist auf jeden Fall, Thunderbolts ist ja der erste Film von Phase 6. Also ergibt ja schon Sinn, das ist der Anfang vom... Also ist dann darauf halt so alles aufgebaut.
Ja, der Anfang vom Ende.
Anfang vom Ende wollte ich auch gerade sagen, aber dann war ich so, nee, es klingt jetzt so halt negativ.
Ist es nie zu Ende. Es gibt auch noch eine Phase 7.
Ja, also genau. Weiß nicht, Dr. Doom, ja. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich davon halten soll, dass der von Robert Downey Jr. gespielt wird. Aber mal gucken, ich bin gespannt, wie es wird. Und ob er dann schon in Fantastic Four.
Ja. Kommt. Also ich bin grundsätzlich auf Fantastic Four sehr gespannt. Also weil auch. Da halt einfach so viele Leute drin sind, die ich halt einfach irgendwie mag und
Pedro Pascal, Vanessa Kirby.
Kirby und Pedro Pascal und dann Joseph Quinn.
Also eigentlich sind alle geil. Also das Ganze
alle sind
alles coole Schauspieler.
Ja. Julia Garner ist auch cool.
Warte, Julia Garner ist sie der Silver Surfer?
Silver Surfer, ja.
Okay. Ja. Crazy. Ja, also ich meine, das sind auch alles so, jetzt Vanessa Kirby, haben wir, glaube ich, das letzte Mal über sie gesprochen, wegen Dingsbums. Okay, bei Laura hat gerade ein Sentry die komplette Straße zerlegt. wollte ich jetzt sagen? Vanessa Kirby haben wir wegen Gladiator sagen, aber da waren ja Joseph Quinn und Pedro Pascal drin.
Ja.
Und das andere, Napoleon.
Ja.
Da war sie richtig gut. Und hier eben...
The Crown.
Evan Moss Bergrack, spricht man den so aus? Wahrscheinlich. Bachrach. habe ich auch gerade wieder in Andor entdeckt. In Andor ist er ja der... okay, jetzt will ich nicht spoilern für Leute, die Andor
nicht geschaut haben.
Ja. Aber er ist ein Mensch dort. Ja. Und natürlich auch bei The Bear.
Genau. Wollte gerade sagen, The Bear ist natürlich Da ist er auf jeden Fall fantastisch.
Ja, da fantastisch. Und jetzt ist er fantastisch 4.
Jetzt ist er fantastisch 4.
Tja.
Pop 4.
Ja, gibt's noch irgendwas, was wir noch nicht gesagt haben zu den Thunderbolts? Vielleicht meinst du, Valentina wird jetzt der Chef von den neuen Avengers? Nee, eigentlich ist es ja wahrscheinlich einfach klar.
Naja, ich glaube, das ist halt auf jeden Fall, wenn du die Thunderbolts als Truppe um Valentina aufstellst, was ja jetzt irgendwie am Ende halt eben passiert, dann ist ja auch klar, und das sieht man ja jetzt schon auch irgendwie bei diesen Senatsanhörungen und so weiter, dass dann ein Grund dafür da ist, warum Captain America seine eigene Truppe braucht.
Ja, okay, weil sie das in Chaos stürzen könnte, alles.
Naja, weil das ist ja schon erstmal schwierig auf, einfach durch die Assoziation mit Valentina.
Und die Assoziation mit allen Leuten und was sie vorher gemacht haben. Aus ja. Den Thunderbolts.
Also ich meine das auch, aber selbst wenn du jetzt bei den Avengers irgendwie, wenn du jetzt in die Avengers zum Beispiel in Bucky rein platzieren würdest, würde man sagen, ja, der hat sich halt redeemed so, das geht schon. Mhm. Oder auch wenn du eine Yelena da reinplatzen würdest, ja, okay, eine Person irgendwie, also hat ja mit Natascha irgendwie auch funktioniert.
Ja.
Und ich finde aber, dass halt dadurch, dass die alle jetzt zusammen auch dann auftreten, zusammen mit Valentina, hast du halt sofort automatisch schon durch die Assoziation Danger. Mit ihr, hast du bei ihr schon so Danger, Danger. Und Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es halt einfach, dass es für sie ultimativ natürlich nicht funktionieren wird und wahrscheinlich das auch wieder zu einem, ja, also eigentlich kann es nur zu einer Integration von ihnen in die anderen Gruppen führen, auf eine gewisse Art und Weise.
Tja, okay, ich bin gespannt.
Aber ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf vieles, was da jetzt kommt. Von mir bekommt Thunderbolts auf jeden Fall eine Sehempfehlung, weil ich finde, sollte man sogar im Kino sehen. Muss man nicht warten auf Disney. Könnte man im Kino angucken. Ja, finde
ich
auch. Also
ich würde auch sagen, da kann ich mir auch vorstellen, dass ihr da draußen das auch cool finden könntet.
Auf jeden Fall. Es ist sehr lustig. Es ist sehr deep an Stellen und
traurig teilweise.
Also
und es hat eine gute Gruppendynamik. Wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr. Okay, dann war's das für heute. Dann vielen, vielen Dank, dass du Teil des Ganzen warst. Vielen Dank an alle da draußen, die sich das Ganze bis jetzt angehört haben. Ihr könnt uns gerne Feedback schicken.
Oh, ich weiß noch, ich muss dich kurz unterbrechen, als wir den Richard-Podcast gemacht haben und der 3 Stunden lang ging und wir so gesagt haben, aus Spaß, Shoutout, sagt mal Bescheid, falls ihr das durchgehört habt, so mit der Erwartung, dass niemand das durchgehört hat und dann so 2 Leute, die gesagt haben, wir sind noch dran.
Und
ich lieb's. Ja.
Richtig gut. Shoutout an die 2 Leute, die bis zum Ende gehört haben.
Ja. Jetzt haben wir 3 Stunden über Richarden gepodcastet. Jetzt haben wir da eigentlich alles gesagt.
Wir haben sehr viele Sachen durchdiskutieren müssen.
Ja, ich glaube auch. Aber ja, anyway, sorry, ich habe deine Goodbye-Rede unterbrochen. Das war's auf jeden Fall. Schreibt uns, wie ihr den Film findet, wenn ihr ihn gesehen habt.
Ja. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns.
Ich mache mir jetzt Frühstück. Tschüss.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone und Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen sind Lisa Oppermann und Laura Samide. Regie Juan Jimenez. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Website Featured. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.